Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Wir wollen in der Stille darum bitten, dass Gott unser Herz offen macht für sein Wort. Herr, öffne unsere Ohren, unser Herz für dein Wort, damit wir verstehen, was du uns sagen willst. Amen. Bevor ich die Predigt beginne, möchte ich noch einen Gruß loswerden. Ich sehe mindestens ein Geburtstagskind, Bernd Seidler, ehemaliger Kirchvorsteher und jetziger Chor- und Singkreissänger. Gottes Segen im neuen Lebensjahr. Liebe Gemeinde, immer wieder mal bin ich richtig froh, dass bei uns viele Leute zum Gottesdienst kommen, auch bei Sturm. Heute zu Kirmes, Vorkonfirmandenvorstellung und Taufe, sowieso. Aber auch am letzten Sonntag sprachen mich hinterher auswärtige Besucher an, beim Kirchencafé. Wahnsinn, wie voll eure Kirche ist und dass ihr sogar noch anbauen wollt, wo andere darüber reden, zu verkleinern oder zurückzubauen. Ja, das ist schön, dass bei uns der Gottesdienst das Zentrum ist, gerade zur Kirchweihe, eine wunderbare Aussage. Ich weiß auch, dass dies nicht selbstverständlich ist. Deutschlandweit gesehen ist es an sehr vielen Orten sehr ernüchternd. Über 90% der Mitglieder evangelischer Landeskirchen können auf den regelmäßigen Gottesdienstbesuch verzichten und haben offenbar nicht den Eindruck, irgendwas zu verpassen. Und auch bei uns in Königswalde gibt es durchaus noch Reserven, trotz gut gefüllter Kirche. Beim Gottesdienst mit seinem gewohnten Ablauf berufen wir uns auf Dr. Martin Luther. Zu Recht. Was hat er wirklich gemeint und gewollt? Fakt ist auch, dass heute viele ihre Kritik am Gottesdienstablauf haben. Mal wird sie direkt geäußert, mal hintenrum. Die Konfirmanden hatten ja mal ein Gottesdienstprotokoll anzufertigen, in dem auch Wünsche und Kritik niedergeschrieben werden sollten. Und da erinnere ich mich an eine Rückmeldung, die da drauf stand, das jüngste Lied, was wir gesungen haben, war 300 Jahre alt. Andere wiederum sagen, ich liebe die Choräle, damit bin ich groß geworden, sie haben meinen Glauben geprägt. Ich will sie nicht missen. Heute werden die Vorkonfirmanden vorgestellt. Manche von ihnen sind es gewohnt, von klein auf mit der Familie in den Gottesdienst zu kommen. Für andere ist das hier ziemliches Neuland. Wie ist es euch bei eurem ersten Gottesdienstbesuch ergangen? Mit dem Aufstehen an der richtigen Stelle? Mit der Liturgie, wenn der Text nicht bekannt war? Und auch mancher, der zum Beispiel anlässlich einer Taufe vielleicht einmalig im Gottesdienst ist, hat dann auch Mühe, sich zurechtzufinden. Nun kann ein Gottesdienst nicht jede Mode mitmachen. Für ihn gelten nicht unbedingt die Kriterien der Unterhaltungsindustrie. Er sollte auch keine Experimentierwiese für irgendwelche frommen Spielereien und Beliebigkeiten sein. Unser Gottesdienst hat eine lange Tradition und das nötigt Respekt ab. Ich persönlich freue mich auch, wenn ich im Urlaub mal bin, einen Gottesdienst besuche und Vertrautes entdecke. Trotzdem soll der Gottesdienst mich heute persönlich treffen, und zwar so, dass ich sage, da muss ich hin, das ist wichtig für mein Leben. Deswegen lohnt es sich zu fragen, was hat sich Martin Luther eigentlich gedacht mit dem Gottesdienst? Was war ihm dabei wichtig? Worum ging es im Kern? Welche Vision hatte er? Was bedeutet das für uns heute? Unser Gottesdienst hat normalerweise eine ziemlich feste Ordnung und Gestalt. Man ist auch vor Überraschungen in der Regel ziemlich sicher. Der Ablauf ist alt und bewährt. Vieles geht tatsächlich auf Martin Luther zurück. Doch ist es in seinem Sinn, diese Formen zu konservieren. Vielen ist es sehr wichtig, dass die Gottesdienstordnung eingehalten wird und alle Elemente in der richtigen Reihenfolge jeden Sonntag vorkommen. Ich möchte mich in meiner Predigt auf eine herausragende Schrift von Martin Luther beziehen, die heißt Die Deutsche Messe. Ist 1526 erschienen. Messe ist die damals übliche Bezeichnung für Gottesdienst. Auch heute noch bezeichnen die Katholiken ihren Abendmahlsgottesdienst als heilige Messe. Die Zitate, die werden jetzt hier erscheinen. In seiner Vorrede zur deutschen Messe schreibt Luther: Vor allen Dingen will ich auch um Gottes Willen alle, die diese unsere Gottesdienstordnung sehen und ihr folgen wollen, ganz freundlich gebeten haben, dass sie ja kein zwingendes Gesetz daraus machen, noch jemandes Gewissen damit fesseln oder gefangen nehmen, sondern sie entsprechend der christlichen Freiheit nach ihrem Belieben verwenden, wie, wann und wie lange die Verhältnisse es mit sich bringen und erfordern. Doch will ich damit nicht verlangen, dass diejenigen, die bereits ihre gute Ordnung haben oder durch Gottes Gnade eine bessere machen können, diese aufgeben und uns weichen. Denn es ist nicht meine Meinung, dass das ganze deutsche Land gerade unsere Wittenberger Ordnung annehmen muss. Wir stellen eine solche Ordnung gar nicht um derer Willen auf, die bereits Christen sind. Denn sie brauchen keins der Dinge, um deren Willen man ja auch nicht lebt, sondern sie leben um unserer Willen an die Ordnungen, die wir noch keine Christen sind. Ordnung. Darum besteht und gilt keine Ordnung um ihrer selbst willen. Wenn ich das zusammenfasse, sagt Martin Luther, eine Gottesdienstordnung soll kein zwingendes Gesetz sein. Es ist keine einheitliche Regelung für alle Gemeinden nötig. Die Christen, die im Geist leben, die brauchen eigentlich keine Ordnung. Die ist nur notwendig für Nichtchristen oder für Christen am Anfang ihres Glaubens. Und schließlich eine Ordnung, die man nur um der Ordnung willen einhält, die nicht Glauben und Liebe fördert, die nicht auf die Jugendlichen und Unwissenden ausgerichtet ist, die ist vom Teufel oder längst vom Teufel gekapert. Mich überrascht dieser Geist der Freiheit, der uns hier bei Martin Luther begegnet, und die Orientierung auf die Jugendlichen, sowie die, welche von außen dazukommen. Wenn es für sie gut ist, schreibt Luther, will ich alle Glocken läuten lassen, alle Orgeln spielen lassen und alles, was klingt, klingen lassen. Also ich sage mit eigenen Worten, auch Posaunen, Gitarren, die Band, elektronische Musik und so weiter. Wenn es für diese Gruppen hilfreich und förderlich ist. Und nun die nächste Überraschung. Für Martin Luther gibt es gar nicht den Gottesdienst, sondern mindestens drei ganz verschiedene Gottesdienste, die zu halten sind. Das erste ist die lateinische Messe. Die hat Martin Luther selbst weitergehalten und 1523, lange nach dem Thesenanschlag, eine Form dieser Messe als Vorschlag veröffentlicht. Er schreibt dazu, Zitat 2, denn ich will auf keine Weise die lateinische Sprache aus dem Gottesdienst ganz verschwinden lassen, denn es geht mir um die Jugendlichen. Und wenn ich es erreichen könnte und die griechische und hebräische Sprache so verbreitet wäre wie die lateinische, und für sie so viele schöne Musik und Lieder hätte, wie für die lateinische Sprache, so sollte man einen Sonntag um den anderen in allen vier Sprachen, Deutsch, Lateinisch, Griechisch, Hebräisch, Gottesdienst halten, singen und lesen. Ich halte es gar nicht mit denen, die sich ganz nur auf eine Sprache verlegen und alle anderen verachten. Luther wollte natürlich die deutsche Sprache, klar. Er wollte, dass jeder den Gottesdienst versteht. Aber er wollte auch, dass die Jugend sprachlich gebildet wird und es bleibt. Nicht zuletzt, weil Latein die Weltsprache war, die Sprache, in der die Kirchenväter geschrieben haben, in der auch die meisten wissenschaftlichen Werke veröffentlicht wurden. Ja, und Griechisch und Hebräisch sind die beiden Sprachen der Bibel. Diese Position Martin Luthers hat mich selbst überrascht. Ich bin ja immer etwas kritisch, die Jugend weiß das, gegen das Englische im Gottesdienst. Vielleicht ist es doch nicht ganz unlutherisch, auch englische Lieder zu singen. Luther wollte ja verschiedene Sprachen. Englisch war damals kein Thema. Kriterium muss aber die Verständlichkeit sein. Wenn junge Leute nun mal begeistert englische Lieder singen, okay, wir sollten das akzeptieren, aber bitte eine Übersetzung dazu, wenn die Alten kommen, die eine DDR-Schulbildung haben und die kaum Englisch können. Viele Jugendliche können es auch nicht richtig, mal ehrlich. Aber bitte eine Übersetzung dazu. Ich bin ja auch dankbar, dass es gerade in Großstädten internationale Gottesdienste gibt, wie in St. Petersburg, wo meine Tochter sich dazu gehalten hat. Oder zum Beispiel die St. Pauli-Gemeinde in Dresden, das ist eine landeskirchliche Gemeinde, die bietet sonntags nachmittags einen mehrsprachigen Gottesdienst an, Deutsch, Englisch, Spanisch, im Aufbau befindlich auch Arabisch. Übrigens, wir hören auch gerade eine Fremdsprache, schön, ne? Übrigens, viele junge Leute singen auch gern Latein, besonders bei den Tessé-Treffen und die Tessé-Lieder. Warum nicht? Also, Luther will die lateinische Messe nicht abschaffen, aber er will nicht, dass es nur den einen Gottesdienst gibt, den das einfache Volk sprachlich nicht versteht und deshalb nicht mitvollziehen kann. Der zweite Gottesdienst, den Luther vorschlägt, das ist erst 1526, 9 Jahre nach dem Thesenanschlag. Bis dahin wurde immer noch Latein der Gottesdienst gehalten, ist die deutsche Messe. Das ist der Titel seiner Schrift und auch der Hauptteil dieser Schrift. Diesen deutschen Gottesdienst hat Luther um der schlichten Laien willen eingerichtet. Dieser Gottesdienst soll wie die lateinische Messe öffentlich in den Kirchen vor dem ganzen Volk gehalten werden. Er schreibt von denen, die zu dem öffentlichen Gottesdienst kommen, folgende schöne Worte, Zitat 3. Unter diesen sind viele, die noch nicht glauben und keine Christen sind, sondern in der Mehrheit dastehen und gaffen, damit sie auch etwas Neues sehen, gerade so, als ob wir mitten unter den Türken oder Heiden auf einem freien Platz oder Feld Gottesdienst hielten. Denn hier gibt es noch keine ordentliche und ihres Glaubens gewisse Gemeinde, in der man die Christen nach dem Evangelium leiten kann, sondern man muss sie öffentlich zum Glauben und zum Christentum locken. Luther geht von der Volkskirche aus. Offiziell gehörte ja außer der jüdischen Minderheit jeder dazu. Wir würden heute in unserer Situation sagen, offene Kirche. Jeder ist eingeladen und soll angesprochen werden. Auch wer gerade mal so reinschneit. Und natürlich, die Jugend soll unterwiesen werden. Dabei soll im deutschen Gottesdienst als Vorspann eine Art Katechismusunterricht gehalten werden, damit es mit den 10 Geboten, dem Glaubensbekenntnis und dem Vaterunser wirklich klar ist. Daher kommt mir auch der alte Begriff der Sonntagsschule. Zu Hause sollen dann die Kinder abgefragt werden. Aufgabe der Eltern, der Vorkonfirmanden, fragt eure Kinder ab und zu mal ab, aber die Kinder auch die Eltern, die wissen vielleicht auch nicht alles. Dann kommt der wichtigste Hauptgottesdienst, da soll über den Evangeliumstext gepredigt werden. Am Spätnachmittag wird aus dem Alten Testament gepredigt. Natürlich fanden auch in der Woche jeden Tag Gottesdienste statt, am Morgen. Montag und Dienstag soll über die 10 Gebote, das Glaubensbekenntnis, Vater Unser und das Abendmahl gepredigt werden. Mittwochs über das Matthäusevangelium, Donnerstag und Freitag aus den Briefen des Neuen Testamentes und Sonnabend, Nachmittag im Wochenschlussgottesdienst ist das Johannesevangelium dran. Wahnsinn, was für ein reiches geistliches Angebot. Und es wurde angenommen. Doch jetzt inhaltlich zu dem, was für Luther der normale Gottesdienst ist, die deutsche Messe. Zunächst zum Äußeren, Zitat 4. Da lassen wir die Messgewänder, den Altar und die Lichter noch bestehen, bis sie alle werden oder es uns gefällt, es zu ändern. Wer aber hierin anders verfahren will, den lassen wir gewähren. Aber in der rechten Messe unter echten Christen darf der Altar nicht so bleiben und der Priester muss sich immer zum Volk wenden, wie es Christus ohne Zweifel im Abendmahl getan hat. Nun, das kommt mit der Zeit. Nein, es kommt nichts mit der Zeit, muss ich sagen. Immer noch nach 500 Jahren wendet sich der Pfarrer zum Altar im Gottesdienst. An diesem Punkt ist inzwischen uns die römisch-katholische Kirche voraus. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil unter Papst Johannes dem 23. ist es zwingende Vorschrift, dass sich der Priester immer zum Volk wendet. Daher ist dort ein Altartisch eingeführt. Der Priester steht dahinter und hat auch so bei der Liturgie den Blick zur Gemeinde. Luther schlägt folgenden Ablauf vor. Der Gottesdienst beginnt mit einem Lied oder einem deutschen Psalm. Danach das Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison. Danach das Kollekten- oder Tagesgebet. Die Epistel aber nicht nur gelesen, sondern gesungen. Liebe Lektoren, die Epistel sind eigentlich zu singen. Dann kommt ein deutsches Lied. Dann wird das Evangelium gesungen und das gesungene Glaubensbekenntnis. Luther hat ein Lied vorgeschlagen, was wir im Gesangbuch unter 183 finden. Das singen wir morgen zum Kirchweihmontag. Der Ablaufvorschlag Luthers, dem folgt auch heute noch unser Gottesdienst. Und anschließend kommt die Predigt. Luther schlägt vor, hier auch Lesepredigten zu verwenden, die sogenannten Postillen. Luther selbst hat solche Predigtsammlungen herausgegeben. Für uns ist die Lesepredigt eine Notlösung, wenn der Pfarrer krank ist oder keiner da ist. Luther aber meinte, das würde die Prediger schonen, die es eh nicht richtig oder besser können. Außerdem würde so Sektiererei oder Schwärmerei vermieden. Es sei denn, schreibt er, der Geist rede durch die Predigt. Das wäre bei Weitem besser. Aber solche Prediger gibt es leider nur wenige. Bei den meisten freien Predigten besteht eben die Gefahr, Zitat Luther, dass über blaue Enten oder sonst was gepredigt wird, statt das Evangelium auszulegen. Da wäre die Lesepredigt besser. Übrigens muss ich auch mal sagen, meine heutige Predigt ist zu einem großen Teil eine Lesepredigt. Ein Studienfreund von mir, Stefan Zeibig, er ist jetzt Pfarrer in Lengefeld, interessierte sich für meine Themenpredigtreihe, für diesen Flyer. Und dann schrieb er mir, dass er über Luthers Gottesdienstverständnis einen Gemeindevortrag gehalten hat, den ich gern verwenden kann. Nachdem ich selbst Luthers Schrift durchgearbeitet habe, konnte ich dann gern seinen Aufriss verwenden. Auch die Tabellen sind von ihm. Übrigens noch ein Gedanke zur Lesepredigt. Es hat mal etwas kontroverse Diskussion gegeben, als wir in einem Gottesdienst eine Predigt per Leinwand eingespielt haben. Das war ja praktisch eine visuelle Lesepredigt. Ich glaube, Luther hätte nichts dagegen gehabt. Kommt nicht auf Inhalt immer an. Weiter im Aufbau der deutschen Messe. Nach der Predigt kommt eine Umschreibung des Vaterunsers. Luther wollte wahrscheinlich das gedankenlose Herunterleiern verhindern. Dann die Abendmahlsvermahnung und das heilige Abendmahl. Zum Abschluss folgt noch ein Dankgebet und der Segen. Luther fasst nochmal zusammen, Zitat 5, das sei zum täglichen Gottesdienst und zum Lehren des Wortes Gottes gesagt. Am allermeisten, um die Jugendlichen anzuziehen und die Unwissenden zu locken. Darum ist es das Beste, dass dieser Gottesdienst auf die Jugendlichen und die schlichten Menschen, die zufällig herzukommen, abgestellt ist. Ja, und jetzt kommt der Knaller, der eigentliche evangelische Gottesdienst. Nach erstens der lateinischen Messe, zweitens der deutschen Messe, kommt die dritte Form des Gottesdienstes, hören wir Martin Luther im Originalton, Zitat 6. Die Gottesdienste, die eine rechte evangelische Ordnung erhalten sollten, dürften nicht zu öffentlich gehalten werden. Vielmehr müssten diejenigen, die mit Ernst Christen sein wollen und das Evangelium mit Taten und Worten bekennen, sich mit Namen eintragen und irgendwo in einem Haus versammeln, um zu beten, zu lesen, zu taufen, das Abendmahl zu empfangen und andere christliche Werke zu tun. In dieser Ordnung könnte man diejenigen, die sich nicht christlich verhielten, erkennen, tadeln, bessern, ausstoßen oder in den Bann tun nach der Regel Christi, Matthäus 18, 15 bis 17. Hier könnte man auch eine allgemeine Opfergabe auferlegen, die man freiwillig gibt und an die Armen austeilt. Hier wären nicht viele und große Gesänge notwendig. Hier könnte man auf eine kurze und gute Art die Taufe und das Abendmahl feiern und alles auf das Wort, das Gebet und die Liebe ausrichten. Wenn man die Leute und Personen hätte, die mit Ernst Christen sein wollen, wären die Ordnungen und Regeln bald gemacht. Aber ich kann und mag eine solche Gemeinde oder Versammlung noch nicht anweisen oder anrichten, denn dazu habe ich noch keine Leute und Personen, wie ich auch nicht viele sehe, die sich dazu drängen. Denn wir Deutschen sind ein wildes, rohes Volk, mit dem nicht leicht etwas anzufangen ist. Es treibe denn die höchste Not dazu. Ja, Luther, immer der große Deutsche, wurde bezeichnet, durchaus auch selbstkritisch. Das ist Luthers Vision vom rechten evangelischen Gottesdienst. Er hat es als eine verbindliche Form des Christseins innerhalb der offiziellen Kirche gesehen. Ich sehe es heute ansatzweise in kleinen Versammlungen, wie zum Beispiel Hauskreisen oder Gebetskreisen. Wenn Menschen mit Ernst Christen sein wollen, dann sind die Regeln bald gemacht. Das finde ich eine gute Formulierung. Überraschend oder vielleicht erschreckend ist jedoch, dass Martin Luther in dieser geistlich bewegten Zeit der Reformation meint, diese Leute und Personen nicht zu haben. Aber ich meine, diese Vision des Gottesdienstes in Kleingruppen, im Austausch und Gebet über seinem Wort sollten wir stärker bewegen. Es ist zutiefst lutherisch. Ehrlicherweise muss gesagt werden, dass Luther selbst manche Entwicklungen in dieser Richtung gebremst hat, weil er Sorge hatte um sektiererische Entwicklungen, dass sich Leute vielleicht in diesen Hausgottesdiensten separieren, sich als was Besseres dünken und nicht mehr für die ganze Kirche gedacht haben. seine Vision, die wir gerade zu Kirchweih und zum Reformationsjubiläum wieder auf den Leuchter stellen wollen, ist die Unterscheidung zwischen den Äußerlichkeiten und dem eigentlichen inneren Kern des Gottesdienstes. Deshalb will ich gern noch einige kurze Zitate bringen, welche dies verdeutlichen. Ich kürze es jetzt etwas. Das Zitat 7. Das neue Gesetz ist nicht darauf abgestellt, bestimmte Tage festzusetzen, die feierlich begangen werden und andere, die nicht feierlich begangen werden. Auch nicht darauf, diese oder jene Kirchen zu bauen oder in bestimmter Weise auszuschmücken oder in bestimmter Weise zu singen. Ebenso wenig auf die Beschaffung von Orgeln, Altarschmuck, Kelchen, Bildern und endlich, was man heute im Gottesdienst antrifft. Denn endlich ist auch nicht nötig, dass Priester sich scheren lassen oder in einem besonderen Gewand einherschreiten wie im alten Gesetz. Nein, jeder Tag ist Festtag, jede Speise erlaubt, jeder Ort heilig, jede Zeit ist Fastenzeit, jedes Gewand ist zulässig, alles steht frei, nur muss die Bescheidenheit gewahrt bleiben und die Liebe. Kirchen oder Gemeindehäuser, Altar, Kanzel, Taufstein, Leuchter, Kerzen, Glocken, Priesterkleider und dergleichen, diese Stücke bewirken nichts. Die Christen können wohl ohne solche Stücke geheiligt werden und bleiben, wenn man schon auf der Straße ohne Kirchengebäude, ohne Kanzel predigt, Sünde vergibt, ohne den Altar das Abendmahl reicht, ohne Taufstein tauft, wie es täglich geschieht, dass man daheim predigt, tauft, das Abendmahl reicht, aus besonderen Gründen, Notfällen. Aber um der Kinder und des einfältigen Volks willen ist es fein und gibt eine feine Ordnung, dass sie eine gewisse Zeit, Stätte und Stunde haben, danach sie sich richten und wo sie sich zusammenfinden können. Bilder, Glocken, Messgewand, Kirchenschmuck, Altarlichter und dergleichen halte ich für frei. Wer da will, der kann es lassen. Zusammenfassend möchte ich nochmal weitergeben, was mich an Luther oder an seinem Gottesdienstverständnis beeindruckt. Erstens, bei aller konservativer Grundhaltung, er möchte ja viel von der katholischen Kirche beibehalten, hat er eine ganz große Freiheit, was äußere Ordnungen angeht. Zweitens, er unterscheidet klar zwischen Äußerlichkeiten und dem geistlichen Kern. Drittens, die innere Einheit ist ihm viel wichtiger als äußere Einheitlichkeit und gemeinsames äußeres Auftreten. Viertens, in allem ist eine tiefe Ernsthaftigkeit, Gottesfurcht und geistliche Lebendigkeit zu spüren. Fünftens, er hat eine missionarische Grundhaltung. Und ich finde, das war für mich neu, dass sein Kriterium war für die Jugendlichen und für die Außenstehenden. Und sechstens, er legt sehr viel Wert auf biblisches Wissen und darauf, dass die Grundlagen des Glaubens auswendig und inwendig beherrscht werden. Es gibt, denke ich, wenn wir das lesen, noch sehr viele Reserven in unserem Gottesdienstverständnis. Und da denke ich, da zeigt sich auch, wie die Reformation auch heute noch weitergehen muss, gerade bei der Gestaltung unserer Versammlung. Zum Abschluss noch einmal will ich mal kurz die Tabelle zeigen, wie sie also mein Kollege ausgefüllt hat. Das gehe ich jetzt nicht einzeln durch. Wer will, kann sich am Ausgang ein ausgefülltes Exemplar mitnehmen, aber nur, wer sich wirklich dafür interessiert. Und interessant ist da nämlich, wenn man das hier liest, anguckt, von den 27 kirchlichen Kennzeichen entsprechen Luthers ausdrücklichen Anliegen 13. Und von den 13 Anliegen ist in der evangelischen Kirche genau eins wirklich verwirklicht, also flächendeckend, nämlich das Abendmahl in beider Gestalt. 12 Anliegen sind in unserer Kirche nicht verwirklicht. Das heißt nicht, dass die alle verwirklicht werden sollen oder müssten. Einige sind inzwischen tatsächlich überholt oder unwichtig. Trotzdem, meine Schlussfrage, müsste das vielleicht doch Konsequenzen haben? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.